Platz zu nehmen. Please take a seat. Wir kommen zu unserem Tagesordnungspunkt 7. Das ist ein Tagesordnungspunkt, bei dem die Obleuterunde beschlossen hat, dass wir ihn öffentlich machen. Das heißt, wir haben eine Übertragung zu einer breiteren Öffentlichkeit mit Video. Der Tagesordnungspunkt 7 heißt Unterrichtung durch die Bundesregierung über Chancen und Herausforderungen einer gerechten Energiewende am Beispiel des afrikanischen Kontinents mit einem Gespräch mit Hilda Nakabuye aus Uganda und Hindu Umaro Ibrahim. Sie ist Koordinator der Vereinigung von Pöllfrauen und autochthonen Menschen im Tschad. Und ich freue mich, dass Herr Staatssekretär Annen auch bei uns ist und zu diesem Thema sprechen wird. Aber vom BMZ begrüße ich auch Frau Stella Seibert-Palaskino. Und vom Bundeswirtschaftsministerium haben wir Frau Schmidt-Lüppert, die uns hier auch zur Seite steht und alle Fragen, die Sie haben, beantworten wollen. Das Thema Just Energy Transition, also die Transformation hin zu einer klimaneutralen, resilienten und gerechten Energieversorgung, ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Das wissen wir aus dem eigenen Land, aber das wissen wir natürlich auch aus verschiedenen anderen Kontinenten. Und wir wissen auch, dass wir diese Aufgabe nicht alleine lösen können, alleine nicht in Deutschland, aber auch nicht alleine auf anderen Kontinenten, sondern dass es nur gemeinsam geht. Und es geht darum, diesen Herausforderungen zu begegnen und die Chancen des Strukturwandels zu adressieren, aber auch wahrzunehmen. So, und das wollen wir heute diskutieren. Wir beginnen mit der Unterrichtung durch parlamentarischen Staatssekretär Annen und danach kommen die weiteren Referenten zu diesem Thema. Wir versuchen jeweils ein Eingangsstatement von 5 Minuten einzuhalten, sowohl seitens der Regierung wie auch seitens der Referenten. Anschließend werden wir uns die Zeit nehmen für 2 Frage- und Antwortrunden zu je 4 Minuten. Das heißt Frage und Antwort in diesen 4 Minuten. Bitte die Fragesteller, sich zu konzentrieren auf die wichtigsten Fragen und dann eben auch bei den Antworten darauf zu achten, dass diese 4 Minuten nicht überschritten werden. Es beginnt, Herr Annen, mit der Unterrichtung durch die Bundesregierung.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen davon aus, dass 2030 immer noch über 660 Millionen, ist die Zahl Menschen, keinen Zugang zu sauberer, nachhaltiger und verlässlicher Energieversorgung haben werden und die meisten davon in Subsahara-Afrika. Während also weiterhin Zugang zu Energie geschaffen werden muss, müssen wir gleichzeitig die Energiesysteme grundlegend umbauen. Das ist ein Thema nicht nur für Afrika, sondern auch für uns. Das wissen wir ja alle. Und für diese Maßnahmen sind natürlich entsprechende Investitionen notwendig. Ich will nur die Stichworte nennen, Herr Vorsitzender, Energieeffizienz, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber natürlich braucht man bei diesen enormen Bedarfen, auch angesichts steigender Bevölkerungszahlen, natürlich auch Investitionen in Stromnetze, Stromspeicherung etc. Für diese Investitionen braucht es unser Engagement, brauchen auch die Bereitstellung von Mitteln der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Aber wenn man sich die Dimension, ich wiederhole das, anschaut, dann ist sehr offensichtlich aus unserer Sicht, dass wir hier vor allem die Mobilisierung von privatem Kapital benötigen, also die sogenannte Privatsektormobilisierung. Und das ist leichter gesagt als getan, das wissen wir alle. Dafür brauchen wir auch bei unseren Partnerländern einen verlässlichen regulatorischen Rahmen. Was man benötigt, ist Zugang zu Finanzierung, aber natürlich auch Instrumente zur Risikominderung und Risikoteilung. Da verfügt Deutschland über ein breites Maß an Instrumenten und dazu kann sicherlich später bei Fragen sowohl unser Haus, aber sicherlich auch das BMWK etwas sagen. Um die Ziele der Agenda 2030, also des Pariser Klimaabkommens, zu erreichen, aber auch die auf den folgenden Klimakonferenzen präzisierten, ambitionierten Ziele brauchen wir, das muss man schon sagen, um das noch einmal mit der Dimension zu unterstreichen, eine Verdreifachung der installierten erneuerbaren Kapazitäten bis 2030, eine Verdoppelung der jährlichen Effizienzsteigerung und natürlich eine fortgesetzte Abkehr von den fossilen Energien. Und dafür, das ist unsere Überzeugung, bedarf es, weil es auch eine gemeinsame Verantwortung ist, entsprechend globaler Unterstützung und Partnerschaften. Meine Kollegin Bärbel Kofler war, glaube ich, auf dem afrikanischen Klimagipfel im vergangenen Jahr, hat den Ausschuss auch unterrichtet. Das war eine sehr beeindruckende Konferenz, wo wir gemeinsam mit afrikanischen Partnerinnen und Partnern eben Strategien zur Umsetzung dieser kurz von mir skizzierten Ziele diskutiert haben. Anfang 2024 haben die Staaten der Afrikanischen Union die Umsetzung des Continental Master Plans beschlossen mit dem Ziel, einen einheitlichen afrikanischen Strom- bzw. Energiemarkt zu erreichen. Das ist eine politische Zielsetzung, die wir voll und ganz unterstützen und die, glaube ich, auch von der Größe her sozusagen der Ambition der Aufgabe gerecht wird. Beides zusammen, also das Konzept für ein afrikanisches Energiesystem und die Idee eines kontinentalen Strommarktes für Afrika, ergibt ein ehrgeiziges, aber unbedingt notwendiges Ziel für die Energiewende auf dem afrikanischen Kontinent. Herr Vorsitzender, Sie haben nicht auf den Knopf gedrückt. Ich kann noch weiterreden. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel ich schon gesprochen habe.
Wir sind immer charmant mit der Bundesregierung. Sie haben eigentlich kein Zeitlimit, aber wir versuchen ja natürlich auch dieses Zeitlimit.
Ich will mich da ein bisschen dran orientieren. Dann sage ich noch ein, zwei Sätze, weil wir überzeugt davon sind, dass das Potenzial im Bereich Erneuerbare Afrika tatsächlich zu dem ersten sozusagen grünen Kontinent machen könnte. Und wir sehen ja auch in einigen Ländern erstaunlich, aus unserer Sicht, für unsere Verhältnisse erstaunlich hohe Prozentzahlen, was die Energieproduktion angeht, die auf Erneuerbaren basiert. Also wir sehen, es ist möglich, aber wir brauchen eben auch einen sozial-ökologischen Umbau dort, wo noch sehr stark auf fossile Energien gesetzt wird. Und Sie wissen, dass das Thema Just Transition eine Reihe von Partnerschaften sozusagen konkret gemacht hat, die sogenannten Just Energy Transition Partnerships, aber auch mit vielen afrikanischen Partnerländern, was das BMZ betrifft, haben wir Klimapartnerschaften abgeschlossen, auch mit den Ländern, von denen wir glauben, dass sie aufgrund ihrer hohen Industrialisierung und dem relativ hohen Anteil von fossilen Energien dafür eben von besonderer Bedeutung sind. Wir machen das nicht alleine. Es ist natürlich ressortabgestimmt, aber vor allem auch innerhalb der Europäischen Union abgestimmt. Mit dem Team Europe-Ansatz haben wir hier viele Vorhaben zur globalen Energiewende auf den Weg gebracht. Und ich lasse jetzt sozusagen die Länderbeispiele weg, will aber schon sagen, dass wir neben den bilateralen Kooperationsprojekten eben auch beispielsweise mit der Afrikanischen Entwicklungsbank zusammenarbeiten, mit der Europäischen Kommission. Und wir sind davon überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Es ist auch, sage ich mal, auf der höchsten politischen Ebene sichtbar geworden durch eine Reihe von Besuchen. Ich denke da zum Beispiel an den Besuch des Bundeskanzlers in Kenia, aber auch Besuche meiner Ministerin, der Bundesaußenministerin. Also wir sind da auf dem Weg, aber es liegt noch eine große Strecke vor uns. Und deswegen sind wir froh, dass wir hier heute darüber miteinander diskutieren können.
Es geht heute um den afrikanischen Kontinent. Das ist natürlich ein Kontinent und kein Land mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Am Teilen geht es um Umbau, aber es geht auch vor allem um Ausbau von elektrischem Strom insgesamt. Und wir kämen nun zur ersten Referentin, Frau Nakabuye. Sie ist eine ugandische Klimaaktivistin und hat Fridays for Future in Uganda gegründet und betreibt diese Organisation, und sie hat verschiedene Auszeichnungen bekommen, zum Beispiel den Menschenrechtspreis der Französischen Republik 2023. Also wir sind gespannt auf Ihre Worte, Frau Nakabuye.
In March, for the first time ever, my country Uganda suffered a heat wave that claimed hectares.
This month, Germany is experiencing increased floods, hektarweise Land forderte. In diesem Monat gab es Überflutungen in Deutschland. Die Klimakrise wurde nicht von Ländern wie meinem gemacht, sondern Ländern wie Deutschland. Sie haben sich auf Kosten der Natur und des menschlichen Lebens entwickelt und tun dies immer noch. Während wir millionenfach bereit sind, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren, setzen andere weiter auf die Förderung von Öl und Gas und fühlen uns geradewegs in Chaos. Der Teufel ist ein Lügner. Während wir immer noch für Klimagerechtigkeit kämpfen, wird uns noch mehr Leid zugefügt. Mehr Klimagerechtigkeit wird von den Ländern begangen, die behaupten, für uns zu kämpfen. In einem der schönsten Naturparks der Welt plant Total Energy den Bau einer 1.445 Millionen langen East African Crude Oil Pipeline, EACOP, womit mehr als 40 Millionen Menschen bedroht werden und Hotspots der Biodiversität. So stößt jährlich 34 Millionen Tonnen CO2 aus und verschärft damit den Klima. Total Energy hält 62% der Anteile, CNOOC 8%, Uganda und Tansania jeweils 15%. 100.000 Menschen werden vertrieben und manche bekommen keinen Schadensersatz. Das EACOP stößt auf lokale und transnationale Widerstände und über 1 Million Menschen haben eine Petition dagegen unterzeichnet. Der Zivilgesellschaft wird in ihrem Raum eingeschränkt und Aktivisten und Verteidiger dürfen sich nicht ihrer Meinung kundtun, sondern sie werden Schikanen ausgesetzt, werden eingeschüchtert und verhaftet, wenn sie sich für ihre Rechte einsetzen. 54 Vereinigungen wurden im Jahr 2022 aufgelöst. Viele Aktivisten wurden belästigt und sogar verhaftet. Ein Menschenrechtskämpfer 50 Tage lang war er im Gefängnis, ohne dass es ein Verfahren gab. Und erst vor 2 Tagen wurde ein Menschenrechtsverteidiger entführt, schwer verprügelt und am Straßenrand aufgefunden. Am 15. September 2022 wurden diese Menschenrechtsverletzungen vom Europäischen Parlament kritisiert. Es sind Klagen im Gange und die Mobilisierung der Zivilgesellschaft hat dafür geführt, dass 27 Banken, die Deutsche Bank, 28 Versicherungsgesellschaften und auch ihre eigene Münchner Allianz, Hannover Rück und andere haben diese Finanzierung dieses tödlichen Projekts abgelehnt. Die Internationale Energie erklärt, dass fossile Brennstoffe in Angriff genommen werden müssen mit der Forderung, wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Aus Uganda und Tansania sind wir gegen dieses Projekt aufgrund der negativen sozioökonomischen Auswirkungen. Als Kontinent wissen wir besser, bevor wir uns dem Kolonialismus und Extraktivismus der Konzerne unterwerfen. Und wir weigern uns vehement, dem Charme der fossilen Brennstoffindustrie zu erliegen. Es gibt leere Versprechungen und derer sind wir überdrüssig. Wir wollen nicht mehr tatenlos zusehen. Wir haben Lösungen, die wir angehen wollen, um diese Krise in den Griff zu bekommen, denn wir haben genügend Sonne. Wir brauchen gerechte und nachhaltige Energiesysteme, die die Umwelt nicht beschädigen, sondern Afrika verfügt über die notwendigen Ressourcen, die von den Industrieländern gestohlen werden. Und wir haben auch die Fähigkeit, Solarenergie zu produzieren. Zweitens, wir müssen frühere Zusagen einhalten und Investitionen in dezentrale erneuerbare Energieprojekte erhöhen. Die Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen, müssen bestraft werden. Sie müssen zur Rechenschaft gezogen werden, bezahlen, genügend Mittel für die Klimafinanzierung bereitstellen und Fonds für Verluste und Schäden bereitstellen. Wir fordern einen Übergang, mit dem wir es schaffen, eine Inklusion in den Vordergrund zu stellen. Und das beginnt mit der gleichberechtigten Vertretung. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Kampf für Klimagerechtigkeit untrennbar mit der Gleichstellung der Geschlechter verbunden ist. Denn Frauen sind nicht nur Opfer des Klimawandels, sondern sie tragen zum Wandel bei. Es ist deutlich geworden, dass Entscheidungsprozesse, wenn Frauen einbezogen sind, nachhaltiger und besser sind als andere. Wir brauchen die Lösungen auch für wirksame Klimapolitik. Um spürbare Fortschritte zu erzielen, brauchen wir mehr als nur Lippenbekenntnisse zur Gleichstellung der Geschlechter, sondern wir brauchen Taten. Die 5 Milliarden US-Dollar, die benötigt werden für das EACOP-Projekt, können in Landwirtschaft, Tourismus und Fischerei investiert werden, damit man sehr viel bewirken kann. Vielen herzlichen Dank. Jetzt sind Sie am Zug.
Für Ihr Statement. Und wir würden gleich zum zweiten Statement kommen von Frau Hindu Umaro Ibrahim. Sie ist eine
international.
Thank you very much. Are you hearing me?
No, please.
Okay, thank you very much. I'm sorry about my voice. I get a little bit cold in Europe. So my name is Hindu Umaru Ibrahim.
Aber die Tonqualität ist derartig schlecht, dass ich gar nicht richtig hören kann, was gesagt wird. Deswegen ist eine Verdolmetschung leider nicht möglich. Ihre Dolmetscherin entschuldigt sich, aber eine Verdolmetschung ist bei dieser schlechten Tonqualität nicht möglich.
And also, I would like to take this opportunity to share with you the perspective of
Ihre Dolmetscherin entschuldigt sich nochmal, aber die Tonqualität ist derartig schlecht, dass wir gar nicht richtig hören können, was gesagt wird und deswegen eine Verdolmetschung auch nicht vornehmen können.
Over the last 2 years, the main consequences of the climate change was massive flood that destroyed cities, but also the houses of the rural people.
Jetzt ist die Rednerin leider sogar überhaupt nicht mehr zu hören.
This year, the climate change hit harder with a massive heat wave in all the Sahel, killing thousands of people, in particular babies and elders. And it has impacted our agriculture, our food, and our food security. On all this long, we saw the increased tension between the communities fighting each other to get access to the natural resources, and that increased the migrations regionally and internationally. In Bonn dialogue, what's happened this year on just transition, it's how to achieve the Paris Agreement goal on 1.5 degree, and also how to incorporate that into the national determined contribution, national adaptation plan in the long term, including the just environment and leaving no one behind. But what is the meaning of the just transition for the indigenous peoples? For us, it is not a caution of the international negotiation. It is a caution of the survival. And I would like to give you some examples. We all wanted to achieve the consensus of the Paris Agreement and also of the Dubai on 1.5 degree. But for us, the just transition is how to support the indigenous peoples who are living in a high post biodiversity and where all the critical minerals are needed for the just transitions. So firstly, we need to accelerate on the development on the climate neutrality technology, such as renewable energy, agroecology, and the technology for adaptation and for the water. And because of that, indigenous peoples have all the solutions that are we are talking about it. So if we wanted to have that, we need to reach all the financial need, not only the 100 billions in under the Paris, but also we need to change the governance structures of the finance to give a fast direct access finance to the communities where they are acting to protect the climate and where we can see the just transition do not leave anyone behind. I have a report on that matter. And we also need to see how the indigenous peoples can accelerate the just transitions with a small company, not at the bigger one, what my sister said here, the small company that can help to create a job. And that's why in our land where we do have the high post biodiversity and we do have all the renewable critical minerals in our savannas, in our ocean, in our forest that can help the just transition. So there is need of protection of it, need of setting the human right based approach and a safeguard that can ensure the extraction of those minerals cannot harm the biodiversities. And we need that to put indigenous peoples in the middle because we are the agent of change. We are protecting 80% of the world's biodiversity, even we are 5% of the world's populations. So in our land, we know how to maintain the equilibrium of the nature with our traditional knowledge. And this is the most important for us to be put in the heart of the just transitions. We need also to see how the traditional knowledge of the indigenous peoples to be used with the science as the 2D or 3D participatory mapping. So to conclude, This perspective, it's needed to be happen on the ground. This is what we are expecting from the international negotiations. We don't need more workshop, more program, more meetings. We need resources directly invested at the communities, because while the negotiators are talking, communities are acting. I thank you.
Vielen Dank für das Statement, und wir kämen dann zur Fragerunde. Es gab, glaube ich, ein bisschen Probleme mit der deutschen Übersetzung. Das lag an Übertragungsproblemen, aber vielleicht auch an einem mangelnden Headset. Aber wir fangen an mit Dr. Karamba Diaby von der SPD.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einführungen und die Vorträge. Wir sind uns einig darüber, dass wir bei diesem Thema ganz konkret uns auch darauf beziehen sollen, wie es uns gelingt, Zugang zu Energie zu gewährleisten. Das ist ein Hauptproblem auf afrikanischem Kontinent. Wir haben die Feststellung durch unsere Reisen, aber auch Kontakte zur Bevölkerung in ländlichen Gebieten, dass viele, viele Menschen in ländlichen Gebieten keinen Zugang zu Gas oder zu Strom auf keinen Fall. Und viele arbeiten bei der Energieversorgung mit Holzkohle, aber auch Brennholz. Und das ist immer noch ein Problem. Und da sind da auch natürlich viele gesundheitliche Schäden, die dort festzustellen sind. Das ist ein Problem, die Frauen insbesondere betreffen. Deshalb meine Frage an Sie, Frau Ibrahim. Wie schaffen wir es, dass wir schnellstmöglich Energiearmut in vielen Länder, also in afrikanischen Ländern, insbesondere in ländlichen Gebieten, dass das dort das Problem behoben wird? Und welche Rolle könnte Deutschland dabei spielen, aus Ihrer Sicht, bei Infrastruktur, aber auch Netzausbau, aber in diesen Ländern? Denn wir haben auch an vielen Ländern auch erfahren, dass man sagt, wir sind bei erneuerbaren Energien auf dem Weg, aber Netze fehlen und dezentrale Versorgung ist auch ein Problem. Das wäre dann die Frage, die mich interessiert. Und letzte Frage, die Zusammenarbeit hinsichtlich der Afrikanischen Union. Wäre das denkbar? Sind dann Ansätze, die Sie vielleicht uns vorstellen könnten?
Die Frage ging direkt an Sie, Frau Ibrahim. Wenn Sie die beantworten, wären wir dankbar.
Thank you very much for the questions. As you said, a big challenge for the Africa.
Das ist eine große Herausforderung für Afrika, insbesondere die afrikanischen Frauen. Hier geht es darum, Zugang zu Energie zu erhalten für so grundlegende Sachen wie Kochen. Was man wirklich braucht. Wie kann man zusammenarbeiten mit den Gemeinden, die vor Ort arbeiten? Es gibt Gemeinschaften indigener Völker. Wir haben zivilgesellschaftliche Organisationen, die nicht Zugang zu den Ressourcen haben, aber die Lösungen haben. Lösungen, die nachhaltiger sind. Ich verwende Wissenschaft und Technik in meiner Gemeinde. Und dies hat der Gemeinde geholfen, sich anzupassen und Strategien auf lokaler Ebene zu entwickeln. Diese Anpassungsstrategien können helfen, den Wald zu schützen und gibt auch Zugang, gibt den kleinen Landbauern und Unternehmern auch Zugang. Es ist also wichtig, auch Abfall zu vermeiden und den Gemeinden Zugang zu Energie zu verschaffen und es ihnen zu ermöglichen. Man kann auch erneuerbare Energien verwenden, die solargestützt sind. Deutschland verfügt über sehr viele dieser Technologien, aber die Kooperation, die Zusammenarbeit findet nur mit der Regierung statt und nicht mit den Gemeinden vor Ort. Denn wenn sie mit der Regierung zusammenarbeiten, ist das Problem, dass das zu Workshops wieder führt oder jemand kauft sich ein großes Auto und es führt dazu, dass es eventuell Projekte gibt, die großen Städten hilft, aber es kommt nicht den ländlichen Gemeinschaften zugute. Die kleinen Organisationen vor Ort, diese müssen zur Zusammenarbeit aufgerufen werden. Das kann zu einem wirklichen Wandel führen. Wir müssen diesen Gemeinden helfen und sie stärken. Sie haben die Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Union erwähnt. Ja, es ist wichtig, mit der Afrikanischen Union zusammenzuarbeiten. Aber das sind die gleichen Menschen, die die Entscheidungen treffen. Die Afrikanische Union hat nicht die richtige Gesetzgebung. Und dahin müssen wir investieren, damit das Geld auf lokaler Ebene in den Gemeinden auch wirklich zur Verfügung steht. Und vielen Dank für Ihre Frage.
Für die CDU-CSU nun Volkmar Klein.
Ja, ich denke, Frau Umaro Ibrahim hat eine ganz zentrale Botschaft gesagt. Wir brauchen eigentlich nicht ständig neue Programme, sondern Investitionen. Und da hat der Staatssekretär ja völlig zu Recht am Anfang schon darauf hingewiesen, dass es eine entscheidende Frage ist von Verlässlichkeit der Regulatorik und wie können Risiken übernommen werden. Und ja, ein bisschen sind wir ja alle ratlos, also ich jedenfalls schon, weil dieser letzte Punkt, Risiken übernehmen, das war ja die Idee von Africa Connect und von Africa Grow und am Ende war die Nachfrage nach dieser Risikoübernahme geringer, als wir uns das alles erhofft hatten. Deswegen wäre eine erste Frage, heute ein paar Jahre später, wie würden denn die Ideen aktuell sein, wie denn erfolgreich Risiken übernommen werden können? Und die zweite Frage auch an die Frau Ibrahim, weil das ist ja auch eine Frage, ob man vor Ort schon Risiken reduzieren kann, also mehr Verlässlichkeit in Regulatorik hat. Ich selber bin mal in Tschad gewesen und habe den Eindruck, dort war die Verlässlichkeit in die Regulatorik genau leider null, was natürlich eine schlechte Voraussetzung dafür ist, in erneuerbare Investitionen zu investieren, die ja erst sich nach im Laufe von 10 Jahren, was auch immer, amortisieren. Das heißt, man muss für 10 Jahre eine Verlässlichkeit der Regulatorik haben. Was können wir tun, um diese Verlässlichkeit vor Ort in Tschad zu erhöhen?
Also ich würde sagen, fangen wir an mit dem BMZ eine Minute und dann eine Minute Frau Ibrahim.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für die Frage. Also natürlich, wir wünschen uns alle mehr private Investitionen. Und das gilt ja eigentlich für alle Bereiche, in denen die deutsche Entwicklungszusammenarbeit engagiert ist. Mit Africa Connect haben wir durchaus aber auch gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben das Programm ja jetzt sozusagen auch über Afrika hinaus ausgeweitet. Trotzdem teile ich aber die Einschätzung. Wir hoffen weiterhin auf mehr private Investitionen. Und ich glaube, wir müssen überlegen, was kann die Bundesregierung insgesamt, was können wir mit unseren BNZ-Instrumenten, aber sicherlich auch die Außenwirtschaftsförderung noch mehr tun. Wir haben ja seit einigen Jahren ein Format von, wie man so schön sagt, reformorientierten afrikanischen Ökonomien auf den Weg gebracht über den Compact with Africa. Das ist auch hochrangig hier fortgeführt worden, auch von der jetzigen Regierung. Aber natürlich sind es manchmal auch lokale Bedingungen, die darüber entscheiden, ob eine Investition getätigt wird.
Und darüber könnten wir jetzt genau sprechen mit Frau Ibrahim.
Dann machen wir das so.
Ja, thank you. I totally agree with you. And next time you
come in Tschad, überein. Das nächste Mal, wenn Sie in den Tschad reisen, besuchen Sie mich bitte, weil ich kann Sie an die richtigen Orte führen. Die verlässlichsten Organisationen sind wahrscheinlich die Frauenorganisationen, denn die Männer sind immer diejenigen, die nicht die richtigen politischen Entscheidungen treffen. Und selbst innerhalb der Organisation sind es diejenigen, die wieder gehen. Aber die Frauen sind dort vor Ort, sind also am verlässlichsten, sind also diejenigen, die einen Konsens erreichen können, selbst wenn es nicht die richtige Gesetzgebung dafür gibt. Aber wenn Sie Investitionen in Frauen tätigen, dann kriegen Sie auch die Unterstützung der Regierung und sie erhalten gezielte Ergebnisse für die Gemeinschaft. Ich habe einen Bericht über die finanzielle Verlässlichkeit, die ich gerne mit Ihnen teile und ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Bericht alle lesen würden.
Meine Beobachtungen auf Reisen durch Afrika. Frau Henneberger, Sie sind die Nächste für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank. Meine erste Frage wäre an Frau Nakabuye. Vor 1,5 Jahren hat auch der Deutsche Bundestag einen Beschluss gefasst, der sich gegen die Finanzierung von Projekten wie die ICOP richtet. auch aus den von Ihnen genannten Gründen. Aber trotz dessen werden diese Projekte weiter vorangetrieben. Und ich würde gerne noch einmal von Ihnen noch mal genauer wissen, was sind auch hier die Forderungen der zivilgesellschaftlichen Akteuren aus Uganda, auch zu uns nach Deutschland, wie wir hier auch weiter agieren sollen. Und meine zweite Frage, auch Sie haben in Ihrem Eingangsstatement benannt, die Führungsrolle besonders auch von Frauen. Und ob Sie uns hier auch noch mal schildern können, welche Rolle Zivilgesellschaft, welche Rolle besonders Frauenorganisationen spielen in der Just Transition?
Das war eine Frage direkt an Frau Nakabuye. Sie haben das Wort.
Technology. Thanks for the question.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Was wir tun können, ist etwas, worauf sich Hindu schon bezogen hat. Wir müssen in die zivilgesellschaftlichen Organisationen Investitionen tätigen, denn diese sind es, die den Wandel vor Ort anführen. Sie arbeiten mit den Gemeinschaften, damit sie Lösungen finden können, die den Gemeinden zugutekommen. Und diese Lösungen unterstützen die gerechte Transition und die Arbeit, die wir durchführen. Die Frage war dann auch noch, was die deutsche Regierung tun kann. Das habe ich schon angesprochen. Erstens geht es um Investitionen in diese gerechten Wandelprojekte, welche vor Ort stattfinden und von den Gemeinschaften angeführt werden. Frauenorganisationen, Organisationen von jungen Menschen, die vor Ort arbeiten. Und es wäre gut, wenn diese unterstützt und finanziert werden würden.
Mal eine Frage an das BMZ, weil auch am Beispiel von Uganda im Norden gibt es ja sehr gut funktionierende Projekte des Aufbaus von dezentraler erneuerbarer Energieversorgung, der Minigrids. In welchen Status haben gerade diese Projekte und welches Ziel verfolgt auch das BMZ, diese zu erweitern?
Herr Arnen.
Ja, vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich bin mit diesen Projekten nicht befasst, weil das bei Frau Kofler liegt. Aber ich kann vielleicht allgemein sagen, dass diese Idee mit den Minigrids natürlich eine große Rolle spielt. Wir haben ja über die großen Investitionen, die nötig sind, gesprochen auf dem afrikanischen Kontinent, aber insgesamt global, um die Energiewende bewerkstelligen zu können. Und ich glaube, die Erfahrung in vielen Kontexten, durchaus ja auch bei uns, ist, dass eine Regionalisierung auch der Stromversorgung zum Teil auch Machtfragen stellt. Das ist ja schon immer auch so, dass eine zentralisierte Form der Stromversorgung auch bestimmte Auswirkungen hat. Da geht es auch um Preisgestaltung und andere Fragen. Und deswegen kann so ein Ansatz mit Minigrids ein lokales Problem lösen in der Entwicklungspolitik. Es kann aber auch insgesamt einen Beitrag zu einer nachhaltigeren erneuerbaren Energieversorgung leisten.
Dann noch sehr schnell, 20 Sekunden, oder ich nehme die 18 Sekunden für meine.
Das haben wir bisher noch nicht vorgesehen, aber wir sind ja immer großzügig mit solchen Regelungen. Für die FDP der Abgeordnete Mansmann.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Es ist schon sehr viel Wichtiges angesprochen worden. Das heißt ja hier so schön bei dem Top am Beispiel des afrikanischen Kontinents. Wir brauchen nachher in allen Ländern enorme Investitionen, um sehr große Energieprojekte zu realisieren. Wir wissen alle, wie schwierig das ist und machen uns Sorgen, wie das gelingen kann, weil es ohne das auch global nicht funktionieren wird. Gerade der afrikanische Kontinent ist ein Schlüsselkontinent bei seiner demografischen Entwicklung auch. Deswegen ist meine Frage an Frau Nakabuye. Sie haben ja sehr klar gesagt, was Sie nicht wollen, wie es nicht aussehen darf, was Sie ablehnen. Mich würde interessieren, Sie haben auch sehr klar Handlung eingefordert. Wie sehen denn die Handlungen aus, die solche Projekte möglich machen? Was müssten wir in Deutschland tun, aber was müsste auch in jedem einzelnen Land passieren, damit diese Projekte die Investitionen anziehen, dass die Investitionen abgesichert sind. Denn das ist ja die Voraussetzung dafür, dass die Geldgeber da Geld hineingeben. Und dazu muss man eben auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und ich würde gerne jetzt ganz positiv wissen, was können wir tun? Was muss vor Ort getan werden, damit diese großen Energieprojekte wahr werden, damit die Energiesumme, die erzeugt wird, ja maßgeblich ansteigt in den nächsten 20 Jahren?
Frau Nakabuye, Sie haben das Wort.
Was getan werden muss, hier geht es um eine Lösung für die Finanzierung, dass Projekte vor Ort finanziert werden. Mit den Gemeinschaften muss man zusammenarbeiten, sodass man sicherstellt, dass diese Projekte und Initiativen umgesetzt werden kann. Deutschland hat die Ressourcen, hat die finanziellen Mittel, diesen Wandel herbeizuführen. Es geht einfach nur darum, die Unternehmen, die diese Umweltverschmutzung hauptverantwortlich dafür sind, zu besteuern. Denn sie zerstören unsere Gemeinschaft, unsere Umwelt. Unser Boden ist degradiert worden, und zwar ist schon seit sehr langer Zeit. Sie müssen also aufhören, diese Erlaubnisse an diese Unternehmen zu geben, die unsere Gemeinschaften zerstören. Und sie müssen diese Umweltverschmutzer auch besteuern. Total Energy, und hier geht es um diese Pipeline, EACOP, und sie ist steuerfrei. Sie müssen keine steuerfrei. Woher kann denn dieses Geld dann kommen, und wie können sie dazu aufgerufen werden, die Umwelt nicht weiter zu zerstören? Man muss diese Unternehmen also besteuern. Diese Einnahmen können investiert werden in Energieprojekte in unseren Ländern und geht ganz speziell an die Gemeinschaften, die von der Klimakrise betroffen sind. Diese Finanzierung muss auch für die jungen Menschen zur Verfügung stehen, denn die jungen Menschen stehen an der Speerspitze des Wandels. Große Energieprojekte werden von ihnen vorangetrieben, aber sie haben nicht die notwendigen Ressourcen, denn es gibt hier Limitationen der Finanzierung. Oft geht die Finanzierung nur an große Organisationen, die nicht einmal vor Ort arbeiten.
Nicht der Fall. Dann kämen wir zur AfD, Herr Dietmar Friedhoff.
Ja, vielen lieben Dank für die wertvollen Informationen. Meine Frage geht an meinen Lieblingsparlamentarischen Staatssekretär, Herrn Ann, und nach Uganda. Der ehemalige Entwicklungsminister Müller hat mal gesagt, Ziel muss es sein, bis 2030, so war er immer unterwegs, dass in Afrika in jeder Hütte, in jedem Haus, in jeder Wohnung mindestens eine Steckdose ist. Da habe ich ihn gefragt, gut, braucht man auch Sicherungskästen, wer verlegt das, haben wir auch die Elektriker, brauchen wir Rauchwarnmelder, wie funktioniert das Ganze? Und wie viele Geräte können denn da so betrieben werden? Und dann war auch ganz schnell Ende der Fahnenstange. Das zeigte eigentlich, das war eine Ankündigung, auf die gar keine Taten folgen konnten, weil es immer sehr vollmundig war. Und deswegen die erste Frage an den Herrn Annen. Wenn wir über die Zukunft Afrika sprechen im Bereich erneuerbare Energien, und wir wissen ja, Afrika hat eigentlich kein Energieproblem, weil Energie wäre genug da. Geothermie in Kenia, Wasserenergie im Kongo. Ist ein Verteilungsproblem. Von wie viel Energie sprechen wir denn hier bis zum Jahr 2030? Wie viel Energie in Terawattstunden würde denn dieser afrikanische Kontinent, inklusive Bevölkerungswachstum, inklusive Industrialisierung, wirklich brauchen? Und welche finanziellen Maßnahmen hätten das denn zur Folge? Wir haben ja gestern gehört, wir haben 500 Milliarden für die Ukraine verabschiedet, 50 Milliarden pro Jahr. Das heißt, wie ähnlich anspruchsvoll wäre das auf einem Kontinent mit diesen riesigen Ausmaßen? Das wäre die erste Frage, dass wir mal eine Vorstellung haben. Dann vom BMZ die Frage, gibt es denn überhaupt mal solche Projekte? Weil wenn wir ein Verteilungsproblem haben und kein Erzeugungsproblem, ist ja die Frage, gibt es autarke Dörfer, die schon über Solarzellen oder kleine Windkraftanlagen, wie auch immer, schon autark als Entwicklungsprojekt hingestellt wurden, wo eben ein Gemeindehaus und eine Schule schon mal beleuchtet sind oder wo ein Kühlschrank steht. Gibt es solche Projekte und sind die umgesetzt? Und dann die Frage nach Uganda. Sie haben sich ja auch sehr viel mit dem Viktoriasee auseinandergesetzt. Und was ich bei meinen Reisen in Afrika feststelle, ist, dass einerseits natürlich in Industrieländern viel CO2 produziert wird, aber in Afrika es gerade auch eine riesige Umweltproblematik gibt. Im Bereich Abholzung, im Bereich Abwasser, was in dem Viktoriasee zum Beispiel eingeführt wird, im Bereich Vermüllung, was ja ein riesiges Problem ist. Inwieweit geht denn neben dem Klimaprojekt eben auch die Sensibilisierung der Menschen vor Ort des selbstgemachten, eigenverschuldeten Umweltproblems in Afrika? Wie weit nimmt man das in den Fokus jenseits von nachbetrachteten kolonialen Strukturproblemen. Und das andere ist, Sie haben ja gesagt, nee, gut, Entschuldigung. Ich habe ja eine zweite Runde.
Sie haben jetzt ein bisschen problematisch drei Fragen aufgemacht. Es war klar, es ging ans BMZ.
Fand ich jetzt selber spannend.
Aber es war dann nicht ganz klar, an wen die dritte Fragerichtung gehen sollte. Mein Vorschlag wäre, wir machen jetzt eine Runde BMZ und das in der zweiten Runde noch mal speziell auf unsere Referentinnen zugehen mit ihren Fragen. Das macht, glaube ich, Sinn. Also dann hat das BMZ hier genügend Zeit, jetzt sich darzustellen.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Also ich versuche mal ein paar Aspekte vorzutragen, die vielleicht die Frage beantworten. Wir gehen im Moment, was sozusagen den konkreten Punkt, wie hoch ist eigentlich der Bedarf, im Moment von Zahlen aus, die von unseren afrikanischen Partnern selber sozusagen ermittelt worden sind. Und das ist im Rahmen des ersten Africa Climate Summit verkündet worden. Da geht es um eine installierte Leistung von erneuerbaren Energien auf dem afrikanischen Kontinent von 56 Gigawatt im Jahr 2022 auf 300 Gigawatt bis 2030. Das ist in Nairobi so als Ziel verkündet worden. Ich maße mir jetzt nicht an, sozusagen jetzt eine konkretere Prognose hier abzugeben. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber auf ein Element möchte ich hinweisen. Die Frage, wie sich dieser Bedarf entwickelt, hängt auch davon ab, wie erfolgreich unsere afrikanischen Partner sind in der Umsetzung ihrer eigenen Entwicklungsstrategien. Und es wird sicherlich auch sehr stark von der Frage abhängen, und jetzt muss man immer vorsichtig sein, weil der Vorsitzende jetzt zu Recht gesagt hat, Afrika ist kein Land, sondern ein Kontinent. Aber deswegen werde ich sagen, sind afrikanische Staaten in der Lage, in den kommenden Jahren einen Teil des entstehenden Weltmarkts für grünen Wasserstoff mit für sich sozusagen zu erschließen. Da wollen wir helfen. Wenn das der Fall ist, werden wir aber möglicherweise von noch einem viel höheren Energiebedarf ausgehen. Ich glaube, die Beispiele, die Sie dort genannt haben, die sich vor allem auf den ländlichen Raum beziehen, das sind Fragen, die zum Teil auch off-grid gelöst werden können. Aber wenn ich mir anschaue, auch Länder, die Vorreiter sind bei den Erneuerbaren, zum Teil über 90% ihres Stroms erneuerbar produzieren, haben trotzdem fast alle große Nachholbedarfe im Ausbau ihres eigenen Netzes. Und deswegen gehen wir eigentlich davon aus, dass das eher eine Mindestgröße ist, von der wir sprechen.
So, jetzt haben wir ein bisschen überzogen. Deshalb müssen wir bei der nächsten Runde auf 3 Minuten runtergehen pro Frage und Antwort. Deshalb nochmal Konzentration. Eine Frage, eine klare Antwort. Ich glaube, dann kommen wir 3 Minuten ganz gut hin. Karamba Diaby ist der Nächste für die SPD.
Dankeschön. Meine zweite Frage geht an BMZ. Wir haben ja eine der letzten JP, die unterschrieben wurde, ist mit Senegal. Da würde mich interessieren, wie wird die Zivilgesellschaft in diesem Prozess dort eingebunden, damit das auch wirklich umgesetzt wird, indem die Zivilgesellschaft beteiligt ist. Und wie gelingt es auch die Einbeziehung der Gewerkschaften vor Ort?
Herr Annen, Sie sind gefragt.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Also die JetPs haben für uns eine große Bedeutung, das wissen Sie. Und ich glaube, Sie reflektieren auch ein bisschen die politische Priorität, die Deutschland, aber auch wichtige Partner, mit denen wir in den JetPs zusammenarbeiten, der Frage der nachhaltigen Energieversorgung und sozusagen aber auch der Just Transition beimessen. Und deswegen kann aus unserer Sicht ein JetP nicht funktionieren, wenn man die Zivilgesellschaft nicht mit einbindet. Die lokalen Bedingungen vor Ort unterscheiden sich, das ist ja vollkommen klar. Und ich kann Ihnen gerne sozusagen über den aktuellen Umsetzungsstand mit Senegal noch mehr Informationen zukommen lassen. Das weißt du ja, da ist Bärbel sozusagen im Lied. Aber für uns haben diese Partnerschaften auch deswegen eine große Bedeutung, weil sehr genau von unseren Partnern geschaut wird, funktioniert das eigentlich? Und wir haben ja mit Südafrika sozusagen begonnen. Wir haben da auch erste Lessons learned, wie man so schön sagt, glaube ich, uns erarbeitet. Und wir sind auch nicht festgelegt auf das Format, ja, sondern wir haben verschiedene Instrumente und man muss einfach gucken, wie wir da vorankommen. Und ich bin mir sicher, dass auf der jetzt anstehenden COP in Baku auch über den Umsetzungsstand gesprochen wird. Und natürlich, Senegal hat eine neue Regierung. Das bedeutet, dass es auch dort jetzt ein bisschen darum geht zu schauen, wie schnell stellt sich die neue Regierung da auf die Umsetzung ein, wie gehen die mit dem um, was sozusagen die Vorgängerregierung mit den internationalen Partnern vereinbart hat.
Weitere Frage?
Ich dachte, die Zeit reicht nicht. Ja, ich hätte nur eine letzte Frage. Und zwar ist es so, dass wir von Wasserstoffkooperation reden in vielen afrikanischen Ländern. Meine Frage ist, wie gelingt es insbesondere in den Ländern von Nordafrika, also in Nordafrika, lokale Wertschöpfungskette in diesem Zusammenhang mit einzubeziehen bei dem Ausbau von Kooperation?
Frage ans BMZ oder BMWK? Machen Sie.
Also wir versuchen natürlich immer vor Ort sozusagen Wertschöpfung zu stärken und dort auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das am Ende gelingt. Dafür haben wir Finanzierungsgarantieinstrumente, viele andere Möglichkeiten. Sie wissen, wir haben über das Instrument KfW und auch die DEG in einigen Bereichen Instrumente an der Hand. Das Thema Impact Connect oder Africa Connect wurde schon angesprochen. Aber meine Erfahrung ist, die Entscheidung darüber, ob das gelingt, ist jetzt nicht nur eine, die hier getroffen wird, sondern es hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie vorbereitet sind eigentlich ja, oder wie stark ist der politische Wille, es vor Ort umzusetzen. Und der ist nicht immer überall gleich ausgegangen.
Vielen Dank dafür. Für die CDU-CSU Volkmar Klein.
Also ich kann vielleicht aber direkt an die Frage auch noch mal anknüpfen, weil ich ja schon glaube, dass über Energiepartnerschaften zu reden unheimlich wichtig ist für unsere Energieversorgung hier. Aber ich glaube, das wird ja nur dann funktionieren, wenn wirklich eine Win-Win-Situation dabei herauskommt und eben auch für eine bessere Energieversorgung in den jeweiligen afrikanischen Ländern damit gesorgt ist. Und das wird ja schon deutlich, selbst in einem Land wie Ghana, wo sich Produktion, industrielle Produktion, aber genauso Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten nicht wirklich etablieren kann, wenn immer mal wieder damit gerechnet werden muss, dass für ein paar Stunden der Strom ausfällt. Und insofern wäre es einfach ganz entscheidend, beides gleichzeitig zu denken. Und vielleicht kann da sowohl aus dem BMWK und vom Staatssekretär noch mal unterstrichen werden oder geschildert werden, wie das denn gemacht wird. Mir wird zu häufig über eine reine Lieferbeziehung geredet, aber wir müssten aus entwicklungspolitischer Überlegung eben beides gleichzeitig mitdenken. Und das würde am Ende natürlich auch wirtschaftlich für uns gut sein, weil die Märkte stärker werden, dann ist das auch für unsere Wirtschaft gut.
Fragen wir mal an mit dem BMWK.
So, vielen Dank. Ja, also ich glaube, gerade der Bereich grüner Wasserstoff ist ja einer, wo die Länder sehr großes Potenzial sehen, da lokale Wertschöpfung anzuschließen, auch im Energiebereich. Und völlig richtig, man braucht gleichzeitig Energieinfrastruktur, vor allem Netze, auch um Stromversicherungssicherheit, Stromversorgungssicherheit zu gewährleisten und sicher auch gleichzeitig dezentrale Projekte. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele erfolgreiche Projekte, gerade in Westafrika, von dezentraler Photovoltaik. Und das ist kein Rocket Science, sondern wirklich schnell machbar. Und gleichzeitig brauchen wir für die Industrie und für die lokale Wertschöpfung natürlich auch verlässliche Stromsysteme und viel Infrastruktur in größerem Maßstab. Das muss ich aber nicht ausschließen. Und ich glaube, gerade im Bereich grüner Wasserstoff sehen wir, dass die Länder auch sehr selbstbewusst sind und sehr stark teilweise darauf achten, dass auch die Industrie vor Ort und die Industrialisierung grüner Art durch grünen Wasserstoff auch nicht zu kurz kommt.
Abrunden durchs BMZ.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Wir haben ja seit einigen Jahren mit vielen unserer bilateralen Partner über das Thema Wasserstoffkooperation vereinbart. Und da geht es aus unserer Sicht eben immer auch um die Ermittlung der lokalen Bedarfe. Wir haben ja jetzt mehrfach das Thema angesprochen. Der Abgeordnete Diaby hat das gefragt, andere haben das auch gefragt, wird die Zivilgesellschaft mit eingebunden? Und wenn der Eindruck entsteht, dass das nicht der Fall ist und wenn darüber hinaus der Eindruck entsteht, diese neue Wasserstoffwelt, in die wir uns da begeben, die ist zwar erneuerbar, aber sie repliziert eigentlich die alten Abhängigkeiten aus dem fossilen Energiezeitalter, dann wird es auch politischen Widerstand hervorrufen. Das müssen wir vermeiden, auch weil wir ja, wie Sie das gesagt haben, vollkommen zu Recht gesagt haben, auch ein nationales Interesse an dem Import und verlässlichen sozusagen Handelsbeziehungen und den dauerhaften Import von grünem Wasserstoff haben.
So, nun für Bündnis 90 die Grünen, Frau Katrin Henneberger.
Global sind um die 700 Millionen Menschen davon betroffen, keinen Zugang zu elektrischem Strom zu haben. Und besonders betroffen ist halt die Bevölkerung in ländlichen Räumen, besonders in Ländern wie Uganda und dem Tschad. Und deswegen müssen Maßnahmen im Mittelpunkt stehen, die eine Elektrifizierung besonders der Gemeinden auch im Mittelpunkt stellen unserer Entwicklungszusammenarbeit. Und ich würde deswegen gerne auch noch mal Frau Nakabuye fragen, welchen positiven Effekte hat eine Elektrifizierung von Gemeinden für die Gemeinden mit Blick auf Stabilität, Sicherheit, Bildung, auch mit besonders mit Blick auf die Situation der Frauen. Und Frau Umar Ibrahim, ich würde Sie gerne auch noch mal fragen, mit Blick auch auf Loss und Damage. Hier steht ja auch noch mal sehr klar die Forderung im Raum des direkten Zugangs zu den Geldern des neuen Loss and Damage Fonds. Warum ist dies auch noch mal besonders wichtig für Gemeinden? Und dann eine letzte Frage ans BMZ mit Blick auf die Finanzierung. Wir stehen ja gegebenenfalls vor massiven Haushaltskürzungen durch das Finanzministerium. Welchen Effekt hätte dies natürlich auch auf die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Klima und Energie?
Das wird natürlich auch schwierig. Drei Fragen in einer Minute und 40. Aber wir versuchen es mal und fangen mit Frau Nakabuye an.
Thank you. The East African Cradle Pipeline Project displaced.
Das EACOP-Projekt hat viele Länder, viele Menschen vertrieben aus landwirtschaftlichen Betrieben. Diese Leute können jetzt gar keine Nahrungsmittel mehr anbauen und deswegen haben sie kein Geld, um für medizinische Produkte oder Bildung zu zahlen. Ihr Land wurde ihnen geraubt, ohne Schadensersatz zu bekommen. Und deswegen können wir auch in diesen Häusern keinen Strom liefern. Diese Elektrizität wurde an die neuen Häuser geliefert, aber dieser Strom ist nicht zugänglich, der ist sehr teuer. Und diese ehemaligen Landwirte können ihren Strom gar nicht bezahlen. Also diese Ressource wird dann von den Gemeinden gar nicht benutzt. Die Regierung hat da aber nie drüber nachgedacht. Strom ist aber wichtig, Zugang zu Energie ist ganz besonders wichtig, auch für diese Gemeinden, vor allem in der Nacht. Wenn die Kinder von der Schule kommen, dann müssen sie ihre Hausaufgaben machen. Und wenn man das Licht nicht anmachen kann, ist das ziemlich blöd. Deswegen können sie nicht gut ausgebildet werden. Zugang zu Energie, erneuerbare Sonnenenergie, Solarpanels wäre eine gute Sache, wenn es keinen Zugang zu anderen Stromquellen gibt. Das wäre hilfreich für solche Gemeinden.
Man muss Vertrauen aufbauen, denn das kann aber nicht über Nacht passieren, von einem Tag auf dem anderen. Und es muss Vertrauen bestehen zwischen den Entwicklungs- und den entwickelten Ländern und auch, dass es keinen Vermittler zwischen den Gemeinden gibt. Man braucht einige Kriterien. Die Gemeinden, die Loss and Damages erfahren, müssen dann Zugang zu der Finanzierung haben. Und diese Finanzierung sollte anders sein als die Finanzierung, die für humanitäre Fälle zur Verfügung steht oder Notfälle. Und das braucht man, und zwar jetzt. Deutschland weiß ja schon, wie man das macht, und zwar durch das BMZ, aber auch die Gemeinden, die es vor Ort gibt und die zusammenarbeiten können.
Ja, danke, Herr Vorsitzender. Das ist vorhin schon angesprochen worden. Wir werden viele flächendeckend dezentrale Energieprojekte brauchen. Man braucht aber auch große Projekte. Die Energiezukunft wird ein bisschen komplexer aussehen wegen der Erfordernisse an Transport und Speicherung von grüner Energie. Deswegen haben wir auch über Wasserstoff gesprochen. Meine Frage an das BMZ wäre, haben wir uns seitens der Entwicklungszusammenarbeit schon auf diese großen Projekte eingerichtet. Ich habe immer so den Eindruck, dass da die Erfahrung noch nicht so groß ist, auch die Bereitschaft noch nicht so groß ist, sich damit auseinanderzusetzen, was diese großen Projekte und die entsprechenden Investitionssummen für die Entwicklungszusammenarbeit bedeuten. Und das ist auch noch eine Frage dann ans BMWK. Ich nehme ein Beispielprojekt in Namibia, das Haifenprojekt in Lüderitz. Ich weiß, dass das BMWK sich damit intensiv beschäftigt. Sie haben ja auch einen Sonderbeauftragten dafür, der oft in diese Region reist. Ich glaube, dass da auch große Herausforderung für die Entwicklungszusammenarbeit ist. Wie ist da die Zusammenarbeit zwischen den beiden Häusern? Vielleicht am Beispiel dieses Projekts, aber auch generell für künftige solche großen Projekte.
Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem BMWK ab an und das BMZ rundet dann ab.
Ja, soll ich direkt antworten? Nee, vielen Dank auch für das Beispiel Namibia. Also ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo das BMWK sehr gut mit dem BMZ zusammenarbeitet. Da gibt es verschiedene Bereiche, die sich auch nicht überschneiden, aber die eng zusammenspielen im Bereich Ausbildung, im Bereich Stadtentwicklung und anderen Themen ist das BMZ sehr aktiv und das BMWK kann mit den klassischen Instrumenten der Außenwirtschaftsförderung prüfen, ob da was in Frage kommen kann. Insofern ist das, glaube ich, ein Bereich, wo wir sehr gut zusammenarbeiten zwischen den Ressorts und uns gegenseitig ergänzen und auch abstimmen.
Herr Ahnen.
Ja, vielen Dank. Ich will erst mal sagen, wir sind uns dieser, sag mal, Komplexität und in gewisser Weise sozusagen wahrscheinlich eines gewissen hybriden Charakters unterschiedlicher Formen der Energieversorgung natürlich sehr bewusst. Das wird ja auch in Deutschland so sein. Ja, also auch wenn Off-Grid bei uns wahrscheinlich nicht die Bedeutung, nicht dieselbe Bedeutung haben wird wie in einigen unserer afrikanischen Partnerländer, aber das ist natürlich eine Debatte, die wir führen. Ich würde insgesamt aber schon sagen, es gibt in der finanziellen Zusammenarbeit Beispiele auch von relevanten größeren Investitionen in Energieversorgung. Wir haben vorhin über den westlichen Balkan geredet, wo wir große Solarparks beispielsweise mitfinanziert haben. Ich habe jetzt noch mal geguckt, in Afrika Laufwasserkraftwerke kombiniert mit Solarinstallationen, Batteriespeichern. Das machen wir in Angola, Kamerun, Kenia, Madagaskar, Uganda und Sambia. Also es gibt da schon Beispiele, aber wir haben ja auch jetzt über die Frage Privatsektor gesprochen und für die ganz großen Installationen ist es jetzt nicht immer so, dass, sage ich mal, die großen deutschen Unternehmen alle Schlange stehen, sondern die schauen schon sehr genau auch auf die Investitionsbedingungen. Und ich glaube, der Dialog, den wir ja auch mit der Wirtschaft darüber führen, der bleibt gerade mit Blick auf Afrika sehr wichtig.
Vielen Dank. Und als letztes Dietmar Friedhoff von der AfD.
Genau, dann würde ich noch mal die Fragen wiederholen von Nakabuye. So ist richtig, ne? Nakabuye. Also inwieweit kriegen wir zusammen das Thema Klimaveränderung, Umweltschutz im Sinne von Abwasser, Vermüllung, Entwaldung? Inwieweit wächst das zusammen, gerade bei den Klimaaktivisten, dass auch ein Teil der Veränderung eben auch hausgemacht ist und man nicht immer nur woanders hinzeigt, sondern auch sich der eigenen Verantwortung in diesem Bereich bewusst wird? Also inwieweit fließt das ein?
Okay, Frau Nakabuye.
In Uganda gibt es ein Problem, wenn es um das Klimabewusstsein geht. Denn es gibt keinen Klimaunterricht an der Schule. Und die Regierung hält sich sehr zurück hinsichtlich der Umsetzung von Klimaunterricht an der Schule beispielsweise. Man braucht also ein größeres Bewusstsein in diesem Bereich, um sich besser an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen zu können. Die Finanzierung geht in diesem Fall direkt an die Regierung. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen vor Ort haben aber nicht die notwendige Finanzierung, um ein Bewusstsein auf nationaler Ebene zu erschaffen. Es geht hier sehr viel um Handlungen von unten nach oben, also von den Gemeinschaften vor Ort zur Regierung, aber die werden nicht implementiert aufgrund der mangelnden Finanzierung. Die Entwaldung und Vermüllung ist ein großes Thema, ein großes Problem in meinem Land. Die Regierung hat versucht, das anzugehen, aber das hat nicht funktioniert. Die zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeiten zusammen, um dafür zu sorgen, dass die Müllunternehmen wie KSSE kontrolliert werden und auch die Entwaldung überwacht wird. Aber wir sehen nicht die Finanzierung dafür. Sie kommt nicht in den Gemeinden vor Ort an. Und es sollte verwendet werden, um die Gemeinden zu unterstützen, damit sie sich anpassen können, damit Entwaldung gestoppt wird. Ihr Land wurde ihnen genommen, das heißt, sie haben also keinen Boden für den Anbau. Deshalb müssen sie Bäume fällen, um Boden für den Anbau zu schaffen. Das große andere Problem ist auch die Vermüllung. Uganda exportiert Kaffee nach Deutschland. Uganda ist eines der größten Plastikexporteure. Viel des Plastikmülls in Uganda kommt aus Deutschland. Sie müssen sich also um dieses Thema kümmern. Es ist ein großes Problem. Wenn Sie weniger Plastik nach Uganda schicken, dann wäre das ein großer Beitrag dazu, dieses Vermüllungsproblem in Uganda zu lösen.
Abgelaufen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei allen, die hier mitgewirkt haben. Ich glaube, das Thema wird uns weiter beschäftigen. Energie und Strom in Afrika ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir selber, glaube ich, können auch viel dazu beitragen, dass es besser wird. Die GIZ hat ein großes Projekt Solarkocher gemacht. Das ist, glaube ich, millionenfach vertrieben worden. Also wir haben auch versucht, im Kleinen was zu machen. Aber es ist natürlich völlig richtig. Nur die Kommunen vor Ort verändern wirklich dann auch die Situation. Und da müssen wir, glaube ich, immer drauf achten bei unseren Aktivitäten. Herzlichen Dank an das BMZ, an das BMWK, aber vor allem auch an Frau Nakabuye und an Frau Ibrahim. Schön, dass Sie bei uns waren. Schön, dass Sie mit uns gesprochen haben. Herzlichen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag.